Herr, wir wollen uns nun auch dem Wort zuwenden. Und uns wurde gerade gesungen, dass wir das Sorgen lassen sollen. Und ich denke, das gilt auch für diese Lage, in der wir uns befinden. Wir haben einen, der für uns sorgt, für uns sorgen wird. Aber es gilt auch für diese Stunde, dass wir das jetzt auf die Seite tun und uns wirklich auf das Wort Gottes konzentrieren. Und als Grundlage für die heutige Ansprache soll uns ein Wort dienen, das wir in Johannes 4 finden. Johannes 4, und dort wollen wir die Verse 43 bis 54 lesen. Aber nach den zwei Tagen zog er von dort weg und ging nach Galiläa. Denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es wohnte ein königlicher Beamter in Kapernaum, dessen Sohn krank war. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, ging hin zu ihm und bat ihn, hinabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er lag im Sterben. Und Jesus sagte zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sagte zu ihm, Herr, komm herab, bevor mein Kind stirbt. Jesus sagte zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und berichteten ihm, dein Kind lebt. Da fragte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie sagten zu ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. Das ist das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Dieses Wort erzählt uns von einem Mann, dessen Sohn sehr krank war. Er lag im Sterben, so heißt es. Es war kein gewöhnlicher Mann, sondern ein königlicher Beamter. Und er wohnte eigentlich in Kapernaum, aber es scheint so, als ob er hier in Kana seinen Dienst hatte, seine königliche Stellung. Und Kapernaum, da wo der Mann herkam, das war eine Stadt oder ist eine Stadt, die im Norden des Sees Genezareth liegt, der auch See Tiberias genannt wird oder Galiläisches Meer. Und dieser See, der ist sehr groß und tief, 43 Meter tief. Er ist 21 Kilometer lang vom Norden bis Süden und in der Breite 12 Kilometer. Und er liegt 208 Meter unter dem Meeresspiegel und ist damit der tiefst gelegene Süßwassersee der Erde. Und nach dem Toten Meer das zweittiefst gelegene stehende Gewässer der Erde. Und an dem Norden dieses Sees liegt Kapernaum. Kana auf der anderen Seite liegt als Luftlinie ungefähr 30 Kilometer westlich davon. Und ja, es führt ein Fußweg von Kana nach Kapernaum, der aber sehr gewunden ist. Also es sind ungefähr 62 Kilometer, wenn man da läuft. Und der wird auch heute noch Jesusweg genannt. Und um diesen Weg gehen zu können, braucht man ungefähr 2 Tage Fußmarsch. Und Kana liegt 250 Meter über dem Meeresspiegel. Also wir haben innerhalb von 30 Kilometer einen halben Kilometer Gefälle. Und darum kann man diesen Ausspruch des Vaters zu Jesus, komm herab und hilf meinem Sohn, auch wirklich geografisch nehmen und wörtlich nehmen. Und bevor Jesus auch nach Kana hier kam, hatte Jesus eigentlich eine Israel-Reise hinter sich, so kann man sagen. Es hatte ja damit begonnen, dass er in Kana Wasser zu Wein machte. Danach war er weitergegangen nach Kapernaum, dann 150 Kilometer in den Süden nach Jerusalem, weil das Passafest gefeiert werden sollte. Und dort fing er ja dann auch an zu wirken, zu predigen, hat Wunder getan. Und dann von diesem südlichen Judäa ging es dann über Samaria, dann wieder in den Norden nach Galiläa, vorbei an Nazareth, in das 10 Kilometer entfernte Kana. Dies nur so zum Hintergrund. Und aus dem Textabschnitt geht hervor, dass zu diesem Passafest in Jerusalem auch viele Menschen aus Kana und der Umgebung gekommen waren. Es war nicht allen möglich zu kommen, aber viele waren gekommen und haben dort von Jesus gehört, haben dort miterlebt. Er hat dort für große Aufregung gesorgt in Jerusalem und davor in Kana, als er Wasser zu Wein verwandelt hat. Das war vielleicht noch nicht so herumgesprochen worden. Und diejenigen, die es gehört haben, die haben es vielleicht für ein Märchen gehalten, für übertrieben, haben vielleicht gesagt, nein, so war das gar nicht. Da waren noch andere Fässer vielleicht gestanden mit Wein. Aber hier in Jerusalem ereigneten sich Dinge und Sachen, die für mächtig Gesprächsstoff gesorgt haben. Ja, einmal wissen wir darum, dass als Jesus nach Jerusalem kam, dann ging er erstmal in den Tempel und hat erstmal alle Viehhändler hinausgetrieben mit der Peitsche, alle Geldwechsler, die es dort gab, weil er empört war, was die Menschen aus dem Haus Gottes gemacht haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass man damals von Jesus noch nicht wusste. Das war die Anfangszeit seines Wirkens. Und Jesus, das lesen wir auch im Wort Gottes, hatte noch nicht gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Also lasst uns vorstellen, wir wären jetzt hier versammelt, wie wir es normalerweise immer tun. Und auf einmal käme ein Mann rein mit einer Peitsche und würde hier sagen, alles Heuchler, und würde uns alle hinaustreiben. Also, und das im Tempel in Jerusalem, also unglaublich, was da passiert war, hat für viel Gesprächsstoff mit Sicherheit gesorgt, für Zündstoff. Manche Menschen werden empört gewesen sein, andere wieder werden vielleicht gesagt haben, endlich hat da jemand durchgegriffen, es ging nicht so weiter. Aber Jesus hat auch angefangen zu wirken. Er hat Wunder getan, es wird uns nicht alles erzählt, was er getan hat, aber wir lesen im Wort Gottes, dass er Wunder getan hat und Zeichen, und er hat gepredigt und es gab Menschen, die ihm geglaubt haben, die seinen Worten geglaubt haben. Und jetzt, als das Passafest vorbei war, sind die Menschen wieder nach Hause gegangen und haben diese Nachrichten, diese unglaublichen Erlebnisse mitgebracht nach Galiläa, wo sie sich in Windeseile auch verbreitet haben und auch zu einem ganz bestimmten Mann hier gelangt sind. Und Bruder Kowalski hat am Mittwoch einen Satz gesagt, nämlich, dass wir viele kleine Schritte in die richtige Richtung machen sollen. Und hat damit eigentlich beinahe die Überschrift für heute zitiert, die da lautet, viele, viele kleine Glaubensschritte. Ich möchte einmal über den Glauben und auf den Glauben allgemein zu sprechen kommen. Im Wort Gottes, wenn wir vom Glauben oder vom Glaube hören, dann merken wir, dass es auf unterschiedliche Art und Weise verwendet wird. Einmal sagt das Wort Gottes, dass wir Menschen zum Glauben kommen sollen. In Apostelgeschichte 9, Vers 42 lesen wir zum Beispiel so, Apostelgeschichte 9, Vers 42 von Petrus, der auch diese Tabitha auferweckt hat. Das wurde in ganz Joppe bekannt und viele glaubten an den Herrn. Andere Übersetzungen sagen, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und als Petrus in Samaria war und sie dort das Wort Gottes gesprochen haben und die Menschen dort in Samaria den Heiligen Geist empfangen hatten, und er kam wieder nach Jerusalem zurück und musste sich vor den Ältesten und ja vor den Aposteln auch verantworten, rechtfertigen dafür. Und dann sagt er so, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie uns, die wir an den Herrn Jesus geglaubt haben, und hier sagen auch wieder andere Übersetzungen, die wir zum Glauben gekommen sind, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Viele andere Bibelstellen, die zeigen, was damit gemeint ist, zum Glauben kommen. Menschen, die in Berührung kommen mit dem Wort Gottes, die anhand des Wortes Gottes erkennen, dass sie Sünder sind, dass Sünde in ihrem Leben ist und dass sie verloren gehen und dass das ewige Verderben auch der Lohn dafür ist, die aber dann an diesen Herrn Jesus glauben, die der Botschaft glauben, dass Jesus Christus gekommen ist, um auch für uns zu sterben, unsere Schuld auf sich zu nehmen, und die dann im Glauben zum Herrn Jesus kommen, vor ihm bekennen, bereuen ihre Schuld, ihn um Vergebung bitten und der Herr ihre Seele auch wirklich reinwäscht. Menschen, die dann der Gemeinde Gottes angehören, nicht irgendeiner Versammlung, irgendeinem Ort, sondern wirklich dieser Gemeinde Gottes, der nur wiedergeborene Seelen angehören. Das sind Menschen, die im Glauben stehen. Man wächst da nicht hinein, sondern man wird von Gott selbst hineingepflanzt und steht darin. Aber das Wort Gottes redet auch von einem Glauben, in dem wir wachsen können. So schreibt Paulus zum Beispiel an die Thessalonicher, euer Glaube wächst sehr. Oder wir lesen auch in Epheser 4, Vers 13, dass Gott möchte, dass wir alle hinkommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes, ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi. Also wir können im Glauben wachsen. Und das können wir auch wieder in unterschiedlicher Weise anwenden. Einmal, dass wenn wir im Glauben stehen, dass Gott uns immer mehr festigen möchte, gründen möchte, uns weiterführen möchte im Glauben, dass wir, auch wenn solche Lagen sind wie jetzt, dass wir nicht ins Wanken kommen, sondern dass wir feststehen, unseren Glauben trotzdem auf ihn gerichtet haben und dass der Herr uns zu einerlei Erkenntnis und Glauben führen kann. Wenn wir Kinder sind im Glauben, dann vielleicht haben wir mal so eine Meinung oder so eine Meinung, aber dass Gott uns da weiterführen kann, Erkenntnis schenkt und wir im Glauben wachsen. Aber damit ist auch der normale Glaube, wenn ich so sagen darf, gemeint. Dieser Glaube an Gottes Kraft, an seine Allmacht und wir auch darin wachsen. Und im Wort Gottes wird uns von Glaubensvorbildern erzählt. Und am Mittwoch haben wir gehört, zum Beispiel von Josef. Und Menschen, wenn wir ihr Leben anschauen, die einen großen Glauben hatten, die uns ein Vorbild sind, aber wenn wir in ihr Leben schauen, sehen wir, dass auch nicht von Anfang an dieser Riesenglaube da war, dass nicht alles am Anfang schon so war, wie es sein sollte, sondern Gott hat sie Schritt für Schritt weitergeführt im Glauben, hat sie immer mehr auch geprüft. Und die Schrift, sie stellt uns diese Menschen jetzt vor Augen, stellt sie hin und nennt sie Glaubenshelden und sagt, dass wir doch genauso einen Glauben auch haben sollen, möchte uns anspornen und danach sollen wir auch trachten. Ja, das mit dem Glauben, das ist so eine Sache. Wir Ich bin mir überzeugt, die meisten von uns, wir wünschen uns doch einen großen Glauben. Dass wir einen riesengroßen Glauben hätten, aber den bekommen wir nicht einfach so. Aber wir können im Glauben wachsen, wir können zunehmen. Und es ist auch so, dass eigentlich ein großer Glaube, das sollte nicht unser Ziel sein. Das ist nicht unser Ziel. Dass wir sagen, ich möchte einen großen Glauben haben. Dass wir uns vielleicht damit rühmen können, dass wir einen großen Glauben wir haben. Sondern Glaube ist ein Weg. Glaube ist ein Weg zum Ziel. Einmal, dass wir im Glauben leben, um das ewige Ziel zu erreichen. Aber auch wenn wir manches haben, der Glaube, er ist der Weg zum Ziel, er ist ein Werkzeug, der etwas, was eine Kraft, die etwas bewirkt, eine Kraft, die den Arm Gottes bewegt. Auch in der heutigen Zeit brauchen wir doch so etwas. Und hier in unserem Textwort geht es um einen Mann mit einem großen Glauben, so müssen wir sagen. Er hatte einen großen Glauben, aber er selbst, er hat sich dessen überhaupt nicht gerühmt, dass er einen großen Glauben hatte. Und er hatte auch gar nicht das Bedürfnis, einen großen Glauben zu haben. Das war nicht sein Ziel hier, dass er irgendwie sich zeigen wollte. Ihm ging es überhaupt nicht um den Glauben, sondern er hatte ein Anliegen, dass doch sein Sohn gesund werden möchte. Und der Glaube war der Weg zur Erhörung. Und das ist doch etwas, was wir heute auch brauchen, nicht wahr? Dass wir Gott erleben in unserem Leben, dass wir Antworten von ihm bekommen. Wir brauchen nicht auf der Suche sein nach einem riesigen Glauben, sondern wir sollen auch in unserem Leben Schritt für Schritt auch im Glauben tun. Und wir werden auch mit jedem Schritt weiter gestärkt werden im Glauben, werden weiter geführt werden. Und wir brauchen Gebetserhörungen. Wir brauchen das Bezeugen Gottes zu unserem Leben. Wir brauchen sein Ja zu unseren Gebeten, dass der auch wirklich unsere Gebete erhört, dass er uns antwortet. Aber das können wir nur erlangen und erreichen, wenn wir auch glauben. Wir müssen kleine Glaubensschritte tun, Schritte, die wir tun können. Wir müssen sie tun, wir müssen einfach mal losgehen, wir müssen uns trauen, loszugehen. Und das ist doch etwas, was uns Menschen so schwer fällt. Wir möchten gern am liebsten den ganzen Plan sehen, wir möchten unseren Start sehen, wir möchten das Ziel sehen, wir möchten den Weg dahin sehen. Und wenn uns alles klar ist, dann sind wir bereit zu gehen, wenn alles abgesichert ist. Aber das ist kein Glaube. In unserem Glaubensleben, da haben wir keine Karte. Wir sehen unseren jetzigen Stand und wir können höchstens den nächsten Schritt sehen. Aber wie alles weitergehen wird, das wissen wir nicht. Aber wir sollen diesen Schritt, den nächsten Schritt, im Glauben einfach gehen, einfach tun. Und auch dieser Mann, er hat so gehandelt und wir wollen das auch gleich betrachten. Kleine Glaubensschritte, die er gegangen ist. Er hat nicht gewusst, wie das Ende sein wird. Er hat nicht gewusst, wie Jesus sich verhalten wird, wie alles kommen wird. Aber Schritt für Schritt ging es vorwärts. Und wenn wir das Wort Gottes betrachten, dann werden wir erkennen, dass in den meisten Fällen, wo Menschen Gott erlebt haben, dass es in dieser Reihenfolge auch ging. Und ich wünschte, dass wir auch ja nicht nur zuhören, sondern dass wir es auch vertiefen, dass wir es verstehen, dass der Heilige Geist uns auch das Verständnis aufschließen könnte und wir auch danach leben und wirklich Glaubensschritte in unserem Leben tun könnten. Und der erste Schritt, das erste, was ich erwähnen möchte, ist auf Jesus im Glauben hören. Unser Wort sagt so, und es wohnte ein königlicher Beamter in Kapernaum, dessen Sohn krank war. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam. Der erste überaus wichtige Punkt ist, dass wir Menschen von Jesus hören. Wenn wir nicht von Jesus hören, dann können wir auch nicht zu Jesus kommen. Wir müssen von ihm hören. Und dieser Mann, er hörte von Jesus und er glaubte auch dem, was er hörte. Hat nicht nur hingehört und hat dann das wieder vergessen oder sonst, sondern er hat wirklich geglaubt dem, was er gehört hat, was in Jerusalem passiert ist. Und er hat im Glauben verstanden, dass dieser Jesus, der in Jerusalem Wunder getan hat, der kann auch seinem Sohn helfen. Er kann meinem Sohn helfen. Wir leben auch in einer Zeit, oder wir leben in einer Zeit, wo wir wenig von Gebetserhörungen hören oder sie erleben, Krankenheilung auch, körperlich, psychisch. Ja, warum ist das so? Gott ist doch der gleiche auch heute. Warum erlebt man ihn so wenig in unserer Zeit? Vielleicht, weil wir nicht glauben, vielleicht, weil wir zu wenig hören. Und hier möchte ich auch unsere Verantwortung zeigen. Wir lesen hier von Menschen, die von Jesus gesprochen haben. Und dieser königliche Beamte, er hat es gehört, was diese Menschen über Jesus gesprochen haben. Und er hat ihm diesem Reden geglaubt. Und so stehen doch auch wir in der Verantwortung, auch über Jesus zu reden, über wie wir ihn erleben in unserem Leben, wie wir ihn erlebt haben. Auch die älteren Geschwister, ich erinnere mich immer wieder, dass man mit dem einen oder anderen spricht und bekommt man erzählt, wie sie sogar erlebt haben, wie Menschen gesund geworden sind in der Gemeinde, wie Gott direkt eingegriffen hat. Oder vielleicht haben sie es auch selber erlebt, aber es ist schon so lange her, man redet zu wenig darüber. Aber wir sollen uns doch gegenseitig ermutigen dadurch, auch anspornen im Glauben, wirklich auf Christus, an ihn zu glauben, auf sein Wort zu hören. Und wie wichtig ist es, dass wir Erlebtes weiter erzählen, wie Gott uns geholfen hat, aber nicht nur, wenn es darum geht, auch Krankheit und Gott macht gesund, sondern überhaupt, dass wir Gott erlebt haben in unserem Leben, dass er unsere Gebete erhört hat, dass er uns geantwortet hat. Das ist auch ein Ansporn ist für die Geschwister, die noch im Kampf sind, die auch beten und auch auf eine Antwort warten auf Gott. Aber wir sollen auch anderen Menschen erzählen. Andere Menschen sollen wir erzählen, wie Gott uns geholfen hat. Und da hier müssen wir sehr aufpassen. Es kommt immer wieder vor, dass wir zwei Versionen haben, die wir erzählen. Da haben wir einmal die Version, die wir in der Gemeinde erzählen, dass wir gebetet haben und Gott erhört hat. Und ich bin mir sicher, dass das auch die richtige Version ist, so wie es wirklich war, dass man Gott erlebt hat. Aber gegenüber anderen Menschen zeugen wir auch davon? Oder gibt es dort eine andere Version, dass wir sagen, ja, wir haben vielleicht was eingenommen und uns ist besser geworden oder es kam halt so oder jemand kam zu uns und hat uns geholfen. Welche Version erzählen wir den anderen Menschen? Wir sollen doch wirklich von Gott zeugen. Sie müssen von Jesus hören. Sie müssen Jesus in unserem Leben sehen. Sonst können sie doch nicht an ihn glauben. Wie sollen sie an ihn glauben, wenn sie nicht von ihm hören? Aber auch wir müssen im Glauben hören, und zwar Gottes Wort, das uns gebracht wird, nicht nur heute Morgen, sondern immer wieder. Christus erspricht, der Heilige Geist erspricht. Gott hat uns sein Wort hinterlassen. Er redet zu uns und es bringt nichts, wenn wir nur hören. Wie geht es weiter? Was passiert dann in unserem Leben? Gehören wir vielleicht auch zu diesen Menschen, von denen das Wort Gottes sagt, dass sie in den Spiegel schauen? Und dann drehen sie sich um und vergessen von Stund an, wie sie gestaltet waren. Glaubst du dem Wort Gottes? Stellst du dich unter das Wort Gottes? Nimmst du es an? Es gibt so viele Menschen, auch in der Gemeinde, die sehr am Wort Gottes auch zweifeln, an der Wortverkündigung zweifeln. Man hat seine eigenen Gedanken, seine eigenen Vorstellungen, wie alles sein müsste, seine eigenen Theorien, wie es heute sein müsste, wie es doch besser in unsere heutige Zeit passt, wie es moderner ist. Aber vielleicht ist auch diese Zeit, die wir jetzt haben, eine Zeit, wo wir in unserem Denken geerdet werden. Dass nicht unsere Vorstellungen das Wichtige sind, alles, was wir glauben, was sein könnte und sein müsste, sondern dass wir verstehen, dass Gottes Wort, so wie es gesagt ist, dass es gilt und dass Gott entscheidet, was wichtig ist und nicht. Nehmen wir das Wort Gottes ernst, hören wir darauf im Glauben, wenn die Übertragung zu Ende ist und wir schalten alles aus, das allein bringt uns nichts. Das wird uns nichts helfen, sondern wir müssen im Glauben hören, wir müssen es annehmen für uns, dass wir uns fragen, was hat Gottes Wort jetzt mir zu sagen? Das sind Worte, aus denen eine Kraft geht. Ich glaube dem Wort Gottes, es ist wahr. Und ja, egal wie verrückt manches klingen mag oder unglaublich, aber jetzt dieser Mann zum Beispiel, er hat es nicht für ein Märchen gehalten. Es war etwas Unglaubliches, was da geschehen war. 400 Jahre lang hat Gott überhaupt nicht gewirkt. Und ihm wird das gebracht und er hat darüber nicht gelacht und gespottet und Witze gemacht, wie es vielleicht manche Menschen gemacht haben. Hat es nicht für übertrieben gehalten. Es gab auch Menschen, da haben wir auch gelesen im Wort, die, ja, für die war das sehr interessant, was da in Jerusalem passiert ist. Und jetzt hat man gehört, Jesus, er befindet sich auf dem Weg von Judäa hoch nach Galiläa und wir wollen diesen Menschen sehen. Wir wollen sehen, auch solche Wunder. Wir wollen auch davon erzählen können, was wir gesehen haben. Das waren Schaulustige. Glauben wir dem Wort Gottes? Was ist uns das Wort Gottes? Sind wir vielleicht auch auf Sensationen aus, dass wir, wer weiß, was zu erzählen haben? Oder demütigen wir uns vor dem Wort Gottes, das wir hören, und den Demütigen lässt Gottes gelingen, sagt er. Beugen wir uns vor dem Wort Gottes, nehmen wir es persönlich an, was Gott uns zu sagen hat. Und wie unglaublich manches sich auch anhören mag, aber ich zweifle nicht an Gottes Wort. Ich bin krank, aber ich glaube, dass Gott mich gesund machen kann. Ich bin bedrückt, aber ich glaube, dass Gott mir Freude geben kann. Ich bin einsam und ängstlich, aber ich glaube, dass Gott mich ermutigen kann. Ich traue mich nicht, aber ich glaube, dass Gott mir Mut schenken kann. Ich weiß nicht, wie ich mich bei der nächsten Weggabelung entscheiden soll, aber ich glaube, dass Gott mir den richtigen Weg zeigen wird. Ich weiß nicht, wie alles weitergehen soll, auch in der Lage, in der wir uns jetzt befinden. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber ich weiß, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass nichts ist, was nicht an ihm vorübergegangen ist. Und ich glaube, dass er auch mich führen wird. Ich glaube es, weil die Bibel es so sagt. So sagt uns ein Kinderwort, die Bibel sagt es mir so. Ein ganz wichtiger Schritt, dass wir dem Wort Gottes glauben, einfältig wie die Kinder. Und auch wenn wir nicht glauben, dem Wort Gottes, dann werden wir Gott nicht erleben in unserem Leben. Wie soll Gott sich bekennen in unserem Leben, wenn wir gar nicht an ihn glauben, wenn wir gar nicht zuhören und sein Wort gar nicht annehmen für uns? Manche Menschen sagen ja so, ja, wenn es Wunder und Zeichen gäbe, dann würden wir glauben, dann würden auch andere Menschen glauben. Aber ich erinnere daran, dass es die Pharisäer waren, dass es manche Menschen waren, die vor dem Kreuz standen, als Jesus gekreuzigt wurde, dass sie emporschauten und was haben sie gesagt? Er hat anderen geholfen. Das haben sie gewusst, das haben sie gesehen, das haben sie miterlebt. Er hat anderen geholfen. Jetzt soll er sich selber helfen. Jesus sagt so, ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und glaubet doch nicht. Gesehen und doch nicht glauben. Und Jesus sagt zu Thomas, selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Das ist wirklich Glaube. Und dieser Vater Herr hier, er war nicht in Jerusalem. Er hat nicht miterlebt, was Jesus getan hat. Er hat das nicht gesehen. Er hat nur davon gehört, was Menschen ihm gesagt haben von Jesus, und er glaubte. Der zweite Glaubensschritt: zu Jesus im Glauben kommen. Dieser hörte, sagt das Wort, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, ging hin zu ihm. Also er hat von Jesus gehört, hat geglaubt, dass es wahr ist, und dann ging er zu ihm. Viele Menschen, auch Christen, die glauben an das Wort Gottes. Sie glauben, und sie glauben auch, dass es wahr ist. Aber dann hört es auf. Wir müssen zu Jesus kommen. Und wenn wir das Wort hören und es zeigt uns, dass wir vielleicht im Leben dem einen oder anderen nicht nachgekommen sind, dann müssen wir zu Jesus kommen. Dann müssen wir ihn um Vergebung bitten. Dann müssen wir ihn um Kraft bitten, dass er uns hilft im weiteren Leben. Wir müssen zu Jesus kommen. Es hilft nichts, wenn wir in eigener Kraft dann sagen, so, ab jetzt will ich es besser machen. Wir müssen zu Jesus kommen. Aber auch sonst, wir lesen im Wort Gottes, dass wir mit in jeglicher Lage zum Herrn kommen können. Und wir wissen, das Wort sagt es, dass er uns helfen möchte und helfen kann. Die Frage ist, kommen wir zu Jesus? Kommen wir zu ihm in jeder Lage? Glauben wir, dass er jederzeit uns helfen kann? Wir sagen ja, wir glauben. Aber wie sieht das dann in unserem Leben aus? Nehmen wir an, wir werden krank, dann gehen wir zum Arzt. Ist okay, wenn wir zum Arzt gehen und er untersucht uns und gibt uns manches, und dann nehmen wir es auch ein und merken nach einer Zeit, es hilft uns nichts. Und dann, was machen wir dann? Wir gehen dann zum nächsten Arzt. Vielleicht sprechen wir mit anderen Menschen. Was hast du, kennst du so etwas? Was hast du gemacht? Und dann machen wir das vielleicht auch so. Und dann fragt man, sag mal, hast du deine Lage eigentlich vor Gott gebracht? Und da ist man dann ganz erstaunt. Das hat man nicht getan. Dabei sollte doch dieser Gang der erste sein. Oder ein anderer Gedanke, wenn wir vielleicht in die Schule gehen, okay, jetzt nicht, aber normalerweise in die Schule, und wir schreiben eine Arbeit und wir lernen dafür und pauken und wir merken, es ist nicht unser Fach, vielleicht nicht unser Lieblingsfach, es fällt uns schwer, uns zu konzentrieren, irgendwie will der Stoff nicht hängen bleiben und wir sind ganz aufgeregt, die Arbeit kommt immer näher und dann schreiben wir sie auch. Vielleicht kriegen wir dann auch das Ergebnis, die Note oder so. Und dann merken wir ja, mein schlechtes Gefühl, es hat sich bewahrheitet. Es war einfach nicht mein Ding. Es lief nicht so, wie ich es gedacht habe. Aber ich möchte dich fragen, bist du zu Jesus gekommen? Bist du vor deiner Arbeit zu Jesus gekommen? Bevor du überhaupt angefangen hast zu lernen, bist du zu Jesus gekommen? Und das ist doch etwas, was so wichtig ist. Natürlich, es muss aus einem selber herauskommen, dass wir die Notwendigkeit sehen, dass wir nicht nur sehen, okay, Jesus kann helfen, sondern dass ich dann auch wirklich zu Jesus komme. Und hier möchte ich auch besonders die Eltern anreden, dass sie auch die Kinder dazu erziehen, den Kindern erklären, dass sie mit allem zu Jesus kommen können. Auch vor einer Arbeit, dass man vielleicht gemeinsam mit den Kindern betet, dass sie lernen, dass nichts Gott zu groß ist und nichts zu klein ist. Sie sollen lernen, dass sie in allem zum Herrn kommen können. Wie viele Entscheidungen treffen wir im Alltag? Treffen wir sie mit Gott? Gehen wir zuerst zu ihm? Fragen wir ihn um Rat? Oder fragen wir andere Kollegen um Rat, unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Eltern vielleicht, was sie machen würden? Kommen wir auch zu Jesus? Was bringt es, wenn ich von Gott weiß, wenn ich von ihm höre, wenn ich einen ersten Schritt im Glauben gemacht habe und wirklich glaube, dass Gott helfen kann, aber ich komme dann nicht zu ihm in der Lage? Wie wollen wir den Herrn erfahren, wenn wir nicht zu ihm gehen? Es gibt Menschen, die beschäftigt es sehr, ich kann Gott nicht in meinem Leben erleben. Liegt es vielleicht daran, dass wir nicht zu Gott gehen? Auch in den Kleinigkeiten nicht gehen. Und wir lesen im Wort Gottes, wie Menschen den Herrn erlebt haben. Wir wissen um viele Zeiten, viele Menschen vor uns, die den Herrn erlebt haben. Und er kann auch heute erlebt werden, wenn wir an ihn glauben und zu ihm kommen. Und wie reich, wie herrlich ist es doch, wenn wir in unserem persönlichen Leben den Herrn erfahren können und erleben können. Und dieser Mann hier, er kam zu Jesus. Der nächste Schritt, sich vor Jesus im Glauben beugen. Das Wort sagt, dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, ging hin zu ihm und bat ihn, hinabzukommen. Wenn wir der Meinung sind, dass uns eine bestimmte Person helfen kann und wir kommen zu ihr, aber dann trauen wir uns nicht, sie anzusprechen und bekommen Zweifel und sprechen es einfach nicht aus, unser Anliegen. Das wird uns keine Hilfe sein. Wir werden genauso leer wieder gehen, wie wir gekommen sind und so auch gegenüber Gott. Wir sollen zu ihm kommen und wir sollen dann auch uns vor ihm beugen. Wir sollen ihn bitten und glauben, dass Gottes Wort wahr ist und dann wirklich uns vor ihm niederknien. Und er bietet uns seine Gnade an und seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Er zwingt sie niemandem auf. Er bietet sie an. Er bietet an, dass er unsere Fragen beantwortet. Er bietet an, dass er uns aus der Lage hilft, in der wir uns befinden. Aber er zwingt niemandem auf. Er drängt sich niemandem auf. Es ist alles ganz freiwillig. Er hilft aber jedem, der zu ihm kommt. Und hier dieser Mann, er hat sich vor dem Herrn gedemütigt. Er war nicht irgendein Mann, er war ein königlicher Beamte. Er hätte Jesus herzitieren können, er hätte Soldaten schicken können, die Jesus holen. Er hätte ihm im Namen der Obrigkeit befehlen können, hat er alles nicht gemacht. Er ist sogar als königlicher Beamte persönlich zu Jesus gekommen. Er ist zu ihm gekommen, weil er geglaubt hat, dass Jesus ihm helfen kann. Und er hat sich vor ihm gebeugt. Herr, sagt er, komm hinab, bevor mein Kind stirbt. Ich sagte schon, dass Kapernaum viel tiefer lag wie Kana und dass es auch geografisch zu verstehen ist, aber genauso auch geistlich. Herr Jesus, Gott von Ewigkeit, der du alle Macht hast, alle Gewalt, der du alles weißt und alles kannst, der du alles in deinen Händen hältst, der du einem jeden helfen kannst, auch mir. Hier liege ich dir vor dir im Staub, mit meinem Anliegen, mit meiner Not, mit meinen Fragen. Und ich weiß, du kannst mir helfen. Du erhabener Gott, komm herab zu mir. In meine Niedrigkeit. Ich erinnere an das Vaterunser. Wie fängt es an? Vaterunser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Der Blick erst zu Gott, dass wir seinen Stand anerkennen als Gott, seinen göttlichen Stand und dass wir auch unseren eigenen Stand erkennen, wo unsere Stellung ist und wir uns tief vor Gott beugen und demütigen. Manche Menschen verstehen das Wort falsch, wenn es heißt im Wort, dass wir mit Kühnheit vor Gottes Angesicht treten sollen. Damit ist gemeint, dass wir wirklich mit allem zu Gott kommen können, mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, ob es irgendwelche große Dinge sind, wie unglaublich sie uns auch scheinen mögen und unglaublich, dass sie erfüllt werden könnten, aber auch wie gering und klein. Gott ist nicht zu klein, Gott ist nicht zu groß und jederzeit können wir zu ihm kommen und wir können wirklich mit Kühnheit zu ihm kommen. Aber manche verstehen das Wort Gottes so, dass man ein Recht hat, dass man Gott befehlen kann, dass man sagt, ich bin dein Kind, ich glaube und jetzt erfülle meine Gebete und erhöre, so wie ich es haben möchte. Aber so ist es nicht. Wir haben kein Recht darauf, dass Gott unsere Gebete erhört. Wir sind Kinder Gottes, das ist so. Wie ist es bei uns, wenn unsere Kinder zu uns kommen? Haben sie ein Recht darauf, dass all ihre Bitten erhört werden, nach ihrem Willen? Sagen, ja, wir sind doch eure Kinder, aber so ist es nicht. Sie haben das Recht, sie haben dieses Vorrecht, als Kinder zu den Eltern zu kommen und ihnen alles zu sagen, sie um alles zu bitten. Das kann man nicht zu anderen Menschen gehen, aber zu den eigenen Eltern kann man um alles bitten, mit allem kommen. Und die Eltern, die überlegen dann, ja, was macht Sinn, was ist gut, kann ich das so machen, wie das Kind haben möchte, oder wird es ihm zum Schaden sein? Und sie geben dem Kind auf jeden Fall eine Antwort oder werden die Bitte auch erfüllen. Und so auch unser Verhältnis zu Gott. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben dieses Recht, dieses Vorrecht, mit allem zu ihm zu kommen. Und Gott, er wird uns auf jeden Fall eine Antwort geben. Und er kann und wird auch unser Gebet erhören, so wie es ihm auch nach seinen Gedanken richtig ist. Wir haben kein Recht darauf, dass er unsere Gebete erhört, aber er gibt uns seine Gnade und seine Liebe und seine Barmherzigkeit, die ist da, die bietet er uns an, und in tiefer Demut dürfen wir uns vor ihm beugen, weil er unser Vater ist, vor dem wir Respekt haben sollen, aber er ist auch unser Gott, der uns geschaffen hat. Und wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich auch zu uns. Das Wort Gottes sagt, Hochmut kommt vor dem Fall, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und auch in dieser Hinsicht, dass wir niemals vergessen, wer wir sind und dass Jesus Christus Gott ist und dass wir entsprechend vor ihn treten. Der nächste Glaubensschritt, alles von Gott oder von Jesus im Glauben erwarten. Dieser Mann sagt, Herr, komm hinab, bevor mein Kind stirbt. Ein sehr großer Wunsch, den dieser Mann hier hatte. Wir wissen von Jesus, wir wissen, er war und ist Gottes Sohn, aber dieser Mann hier, er hatte noch nie zuvor von Jesus gehört. Er hat jetzt zum ersten Mal von Jesus gehört und dennoch glaubt er und dennoch beugt er sich vor ihm und dennoch spricht er so einen großen Wunsch vor diesem Jesus aus. Komm und hilf meinem Sohn. Wie konnte er das erwarten? Wie konnte er so etwas Großes wagen? Aber Gott ist nichts unmöglich. Hätte er vielleicht etwas Kleineres bitten sollen? Vielleicht ist das ein Problem in unserer Zeit, dass wir so viel bitten. Wir bitten, wir haben so viel, worum wir bitten, aber wir glauben zu wenig, dass Gott unser Bitten auch wirklich erhören wird. Dass er zu wenig, oder wir glauben zu wenig daran, dass er darauf achtet, und das Aussprechen der Bitten, es fällt uns leicht und wir reihen alles nach dem anderen aus. Wir haben auch so viel, was uns auf dem Herzen liegt. All die Kranken, alle unsere Entscheidungen, die wir vor Gott bringen möchten, vielleicht im öffentlichen Gebet nicht ganz so, aber wenn wir zu Hause sind, manches bringen wir vor Gott. Aber wie bringen wir es vor Gott? Reihen wir es einfach auf, weil wir wissen, wir wollen Gott darum bitten? Oder wissen wir, dass Gott uns hört und dass er auch uns erhören wird? Dann werden wir vielleicht ganz anders beten, vielleicht viel mehr Zeit im Gebet verbringen. Und ich verstehe immer mehr, wenn ich davon höre, wie alte Brüder Stunden im Gebet verbracht haben. Sie haben geglaubt, dass Gott wirklich auf die Gebete antworten wird. Und vielleicht haben sie auch deshalb Gott mehr erlebt. Glauben wir, dass Gott Gebete erhören kann? Oder glauben wir auch, dass Gott erhören wird? Wir wollen mal Jakobus aufschlagen. Jakobus, Kapitel 1. Da heißt es so in den Versen 6 und 7. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch, nämlich der zweifelt, ein Mensch, der nicht glaubt, er denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Und darum, wir sollen doch glauben. Andere Bibelstellen, die auch zeigen, dass es wirklich auf den Glauben ankommt, wollen wir mal aufschlagen, Markus 5, Markus Kapitel 5, dort den 34. Vers. Er sagte aber zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Jesus hat ihren Glauben gesehen und er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Eine weitere Bibelstelle aus Apostelgeschichte 14. Apostelgeschichte 14 und dort die Verse 9 bis 10. Da ist ein Mann, der krank ist, er hat kraftlose Füße von Mutterleib an und der hört Paulus reden. Und als dieser, nämlich der Paulus, ihn ansah und merkte, dass er Glauben hatte, ihm könne geholfen werden, sagte er, nämlich Paulus, mit lauter Stimme: Stelle dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Also Paulus, er hat diesen Mann gesehen und er hat gesehen, was für einen Glauben er hat. Und als er den Glauben gesehen hat, hat Paulus dann gesprochen und der Mann wurde gesund. Wir wollen auch lesen aus Römer 10, Römer 10 und den 11. Vers, da sagt Gott so, oder die Schrift sagt: Wer an ihn glaubt, wird nicht untergehen. Auch etwas vielleicht für die heutige Zeit und die heutige Lage. Wer an ihn glaubt, der wird nicht untergehen. Der wird nicht zu Schanden werden. Gott wird antworten. Gott wird eingreifen. Gott wird erhören, wenn wir nur an ihn glauben. Was dürfen wir von Gott erwarten? Wir dürfen von ihm alles erwarten. Wie seine Antwort sein wird, das ist etwas anderes, dass Jesus oder Gott an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Nein sagen wird, dass er vielleicht nicht so erhören wird, wie wir uns das denken, dass er uns vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt eingreifen wird, wie wir denken. Aber wir dürfen alles von ihm erwarten und im Nachhinein werden wir immer sehen, dass es gut war, wie Gott gehandelt hat. Und in dieser Hinsicht dürfen wir auch anwenden, was wie es im Johannes-Evangelium 12 heißt, Vers 46, ich bin gekommen in die Welt als ein Licht, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wenn wir werden nicht in der Finsternis sitzen bleiben und in der Trostlosigkeit, er lässt uns nicht allein in Angst und Schrecken und in der Furcht und in Verzweiflung, sondern wenn wir an ihn glauben, dann holt er uns da heraus. Er ist ein Licht. Und wer an mich glaubt, der bleibt nicht in der Finsternis sitzen. Er wird sich zu diesem Glauben bekennen, aber in tiefster Demut sollen wir vor ihn kommen. Ein weiterer Glaubensschritt. Wir sollen Jesus oder Jesu Antwort im Glauben annehmen. Jesus sagte zu diesem Mann: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Als ich mich mit diesem Vers beschäftigt habe, hat es mich sehr bewegt. Was für ein Glaube an Christus. Er hat gehört die Antwort Jesu. Jesus sagt: Geh hin, dein Sohn lebt. Was hätten wir dann gemacht? Kein Blitz und Donner. Kein Erdbeben, kein großes Getue, keine große Gefühle, ein Wort, was Jesus gesprochen hat. Und das ist alles, was notwendig ist. Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Und Jesus sagt, geh, dein Sohn lebt. Und es ist so. Ein einziges Wort reicht aus, um deinen Schmerz zu lindern und deine Fragen zu beantworten. und dir aus deiner Not zu helfen. Ein göttliches Wort. Und dieser Mann, er steht auf und er geht. Er ist nicht deprimiert, er zweifelt nicht, ob jetzt sein Sohn wirklich gesund sein wird, sondern es heißt, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Er hat noch nie gesehen, dass Jesus jemanden gesund gemacht hat. Er hat es noch nie miterlebt, aber er hat ihm geglaubt, er hat die Antwort gehört, die Jesus gesagt hat, und er hat ihm geglaubt und er hat nicht gezweifelt. Und dann geht er von Kana los und macht sich auf den Heimweg. Er geht heim, um seinen gesunden Sohn in die Arme zu schließen, um sich mit ihm zu freuen, um seinem Sohn zu erzählen, wie das überhaupt alles so gekommen ist, um ihm von Jesus zu sagen. Und es war nicht so, dass er in einer Stunde dort war. Wenn wir uns näher damit beschäftigen, sehen wir, dass es viele Stunden später war. Das Wort, wir haben gelesen, es war am nächsten Tag, dass dieser königliche Beamte auf diesem Heimweg nach Kapernaum seinen Dienern begegnet. Am nächsten Tag war es. Und die Frage ist, was geht in uns vor, wenn wir zu Gott kommen und glauben, dass er helfen wird und wir bringen unsere Bitten vor ihn? Glauben wir, dass er uns antworten wird? Hören wir auf seine Antworten? Beten wir, bis wir eine Antwort bekommen haben? Glauben wir, dass er uns auch erhört, auch erhört hat, auch wenn wir noch gar nichts sehen? Und diese Knechte, sie geben diesem Mann die Bestätigung, ja, dein Sohn lebt. Aber das ist diesem Mann nicht genug und er forscht, wann war das? Wann war das, dass mein Sohn gesund geworden ist? Und er stellt fest, das war genau die Stunde, in der ich mit Jesus gesprochen habe. Die Stunde, in der Jesus gesagt hat, geh heim, dein Sohn lebt. Das war genau die Zeit. Ist das nicht egal? Warum ist das so wichtig? Es ist wichtig, dass wir erkennen, wenn Gott uns antwortet. Dass wir erkennen, dass Gott unser Gebet erhört hat. Dass wenn sich in unserem Leben ein oder das andere ändert, dass wir sehen, dass es Gott, der da geführt hat. Und wie traurig ist es, wenn Menschen zu Gott bitten, ihre Anliegen vor Gott bringen. Und nach einiger Zeit begegnet man ihnen wieder und sie erzählen, dass sich ihre Lage geändert hat. Aber für sie ist es ein Zufall. Es sind Menschen, die ihnen halt begegnet sind, durch die sich das geändert hat oder irgendwie. Es ist alles Zufall. Wie traurig, wenn man Gottes Wirken im Leben gar nicht sieht. Und dann sagt man, irgendwie erlebe ich Gott nicht. Aber sehen wir ihn überhaupt, wenn er antwortet und wenn er führt? Das heißt so in einem Lied, zähl die Gnadengaben. Vielleicht haben wir jetzt eine Zeit, wo wir sehr viel nachdenken können. Wo wir vielleicht mal alles, wo alles zurückgefahren wird, all das Kaufen und Verkaufen und Eilen und Hasten und wo wir uns jetzt vielleicht nicht mehr alles leisten können, nicht mehr alles kaufen können. Und vielleicht können wir jetzt mal überlegen, okay, was hat Gott eigentlich alles Gutes mir geschenkt? In all den Jahren, die vergangen sind, in der Zeit, die hinter mir liegt, wo habe ich ihn erlebt? Wie hat er mir geholfen? Wie konnte ich alles in Überfluss haben? War das Gott, der mir alles gegeben hat, wo Menschen vielleicht in Armut irgendwo leben? Aber ich durfte das haben. Sehen wir Gottes Handeln, Gottes Hilfe in unserem Leben, wo wir auch Gebetserhörungen erlebt haben, wo wir in Ängsten waren, in Not, in Verzweiflung. Und er hat uns hinausgeführt. Wollen wir doch darüber nachdenken, auch in der Zeit, in der wir jetzt sind. Und es soll uns doch ermutigen. Wir dürfen es anderen weitergeben. Und dieser Mann, er hat geglaubt. Und ein Wort, das hat ihm ausgereicht. Das hat ihm ausgereicht, was Jesus ihm gesagt hat. Und so sollen doch auch wir beharrlich bleiben im Gebet, bis wir eine Antwort von Gott bekommen, wie dieser Mann, der auch zweimal, sagt das Wort, gebeten hat, bis er eine Antwort bekam.
Und er hat geglaubt. Wir können bitten und bitten, wir können verzweifelt bitten, aber wenn wir nicht glauben und wenn wir gar nicht zuhören, wenn Gott uns antworten will, wie wollen wir ihn erleben, wenn wir nicht auf ihn hören, auf sein Reden, wenn wir gar nicht ihn sehen, wenn er dann eingreift? Wenn wir glauben, dass Gott uns erhört hat, wenn wir uns durchgebetet haben, bis wir dieses Empfinden haben vor Gott, ja, Gott hat mein Gebet erhört, dann können wir ruhig aufstehen wie dieser Mann und können heimgehen, weil wir wissen, unser Gebet, es ist erhört. Wir können vorbehaltslos auch dem Herrn glauben. Ein letzter Schritt im Glauben, von Jesus im Glauben zeugen. Wie geht es in unserem Leben weiter? Von diesem Mann heißt es, da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. Für diesen Mann war es kein Zufall, als diese Knechte ihm sagten, dein Sohn lebt. Er wusste, das war Jesus, das war genau die Stunde, in der ich zum Herrn gebetet habe. In der er zu mir geredet hat, in der er mir geantwortet hat auf meine Bitte. Ich weiß, es ist Jesus, es ist kein Zufall. Und er glaubte, sein Glaube wurde gestärkt und er behielt es nicht für sich. Er hat es weitererzählt in der Familie, in der Umgebung, was passiert ist und wie er Gott erlebt hat. Und dann lesen wir, die Menschen haben auch geglaubt. Sie sind gläubig geworden, sein ganzes Haus ist gläubig geworden. Und so sollen auch wir weitererzählen, was Gott an uns getan hat, wie wir ihn erlebt haben. Glaube kann ansteckend sein, wo man vielleicht betet und gar nicht so den Glauben hat. Aber dann hören wir von anderen, die gebetet haben und Gott hat sich bezeugt. Das stärkt doch auch unseren Glauben, dass wir sagen, wenn Gott dessen Gebet so in der Weise erhört hat, dann kann er auch mir in meiner Lage helfen. Er wird mir auch helfen, er wird mich auch herausführen. Wir sollen doch unseren Glauben gegenseitig stärken. Aber noch etwas, was mir hier so wichtig wurde. Seht, am Anfang hörte dieser Mann von Jesus und er glaubte. Und zum Schluss lesen wir, dass dieser Mann von Jesus redete und andere ihm glaubten. Das ist wirklich lebendiger Glaube, der sich entwickelt, Schritt für Schritt, auch im Leben dieses Mannes, von einem zum anderen. Und wir sollen doch wirklich glauben. Und dazu gehört, wie wir es auch am Mittwoch gehört haben, wie sollen die Menschen glauben, wenn sie Gott von Gott nicht hören, wenn sie ihn nicht erleben, an Menschen, die bezeugen, dass sie Kinder Gottes sind, so sollen wir doch auch ausleben, sollen die Welt hinaustragen, vielleicht in dieser schweren Zeit mehr denn je, dass wir ein Licht sind in unserer Umgebung, dass wir Christus hochhalten. Und der Herr schenke doch uns auch Gnade dazu und auch den Menschen ein hörendes Ohr und Herz. Was denken wir, wenn Jesus uns sieht, freut sich der Herr über unseren Glauben? Oder ist es ein Glaube, der glaubt, dass Gott hören kann, aber nicht, dass Gott hören wird? Zweifeln wir vielleicht? Er möchte doch, dass wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen, unser ganzes Vertrauen, dass wir ihm glauben und dass wir Schritt für Schritt vorwärts gehen im Glauben. Wir brauchen nicht warten, dass irgendein großer Glaube uns auf einmal erfüllt, sondern Schritt für Schritt sollen wir glauben. Kleine Schritte in die richtige Richtung. Wage doch zu glauben. Wage doch vorwärts zu gehen. Wage es, den Herrn beim Wort zu nehmen und dich ihm ganz anzubefehlen. Wage es, seine Verheißungen in Anspruch zu nehmen für dich. Und wenn du vor dem nächsten Glaubensschritt stehst, dann sage so wie Petrus, aber auf dein Wort hin will ich gehen, auf dein Wort hin. Vielleicht will ich nochmal zusammenfassen, dass wir nicht auf einen großen Glauben warten müssen, der uns auf einmal erfüllt, sondern In unserem Leben sollen wir kleine Glaubensschritte tun, viele kleine Glaubensschritte. Wir wissen nicht, was vor uns liegt, wie der Plan aussieht, wie das Ende aussehen wird, auch in der Zeit, in der wir jetzt leben. Aber lasst uns im Glauben einfach einen Schritt nach dem anderen gehen. Lasst uns dem Herrn vertrauen. Lasst uns, wenn wir das Wort Gottes hören, lasst uns dem Wort glauben, so wie es gesagt wird, wie es geschrieben steht, dass wir wirklich glauben. Und wenn wir auch glauben, dass wir im Glauben zu Gott kommen und sagen, Herr, ich weiß, dass du auch mir in meiner Lage helfen kannst. Ich glaube es, ich komme zu dir jetzt, dass wir uns vor ihm im Glauben beugen, uns demütigen, ihn anerkennen als den großen Gott, dessen Gnade wir nicht verdient haben und dessen Hilfe, dass wir ihn als Gott anerkennen, dass wir sehen, dass wir kein Recht haben auf irgendetwas, aber wir sind seine Kinder und wir nehmen sein Wort auch wirklich in Anspruch und glauben, was er gesagt hat. Und dass wir im Glauben wirklich alles von Gott erwarten, dass wir wissen, dass ihm nichts zu klein ist und zu groß, dass wir alles von ihm erwarten, wie unglaublich es sich vielleicht auch anhören mag, dass wir ihm glauben, auf ihn hören, dass wir hören, wenn er uns antwortet, dass wir sehen, wenn er unsere Gebete beantwortet, dass wir sehen, ja, hier wirkt Gott in meinem Leben und dass wir dann auch im Glauben zeugen, dass wir weiter erzählen, weitergeben, was Gott an uns getan hat, dass Menschen, andere Menschen wieder im Glauben gestärkt werden und dass sie von Jesus hören und auch zum Glauben finden, wenn sie vorher noch nicht geglaubt haben. Möge der Herr doch uns Gnade dazu schenken, dass wir wirklich diese kleinen Glaubensschritte tun möchten, auch vielleicht in der Lage, in der wir jetzt uns befinden, dass wir im Glauben auch diese Lage annehmen. Es ist an Gott vorübergegangen und wir dürfen uns ganz in seine Hand legen. Wir dürfen ihm glauben, dass er für uns sorgen wird, dass er uns helfen wird, dass er uns auch wieder hinausführen wird aus der Lage und wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen uns keine Sorgen machen und dafür wollen wir ihm auch danken. Und der Herr segne auch dieses Wort an uns. Amen.